Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. August 2011. Exkursion zum Thema Ganz schön was los da oben. Vortragende sind Christoph Wiesmeier, Friedrich Schwarz und Christoph Hauser. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Ich wünsche einen schönen guten Abend. Einige haben wir heute schon zweimal hier, also mit Einweisungen und ein paar Worten zu dem neuen Platz. Ich freue mich sehr, dass wir als Kepler Salon heute hier Gast sein dürfen und begrüße Sie sehr herzlich bei dieser Exkursion, die wir jetzt leider noch herinnen starten müssen. Es ist wie viele Veranstaltungen in diesem Sommer heuer ein bisschen schwierig, Außen- und Outdoor-Sachen einfach zu planen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch das Angebot bekommen, von der FAB diesen ersten Teil hier herinnen machen zu dürfen. Das heißt, wir werden diesen ersten Input von unseren drei Gästen hier herinnen hören und werden dann so schnell wie möglich auf das Dach gehen, um wirklich diese Vielfalt Ihnen zu präsentieren, um Ihnen zu zeigen, was jetzt auch in Aufbauarbeit präsentiert worden ist, beziehungsweise was für Konzepte wie auch dort schon zu finden sind. Mein Name ist Iris Meyer, bin vom Kepler Salon, bin für das Programm zuständig und freue mich heute sehr, dass ich da Ihre Gastgeberin sein darf. Ich fange an mit unserem Gastgeber, sitzt hier raus, der Herr Gruber, ist der Geschäftsführer der FAB. Danke, dass wir hier sein dürfen und auf dem Dach auch unsere Aufbauten erledigen dürfen. Und er wird uns auch später dann als Experte oben zur Verfügung stehen, beziehungsweise Ihre Fragen auch soweit möglich, was das Gebäude an sich anbelangt, was für Pläne es vielleicht gibt und was auch die Projekte in Zukunft betreffen könnte, einfach da und Antwort, Frage und Antwort stehen. Neben ihm, und ich mache es jetzt einfach der Reihe nach, sitzt Friedrich Schwarz, vielen von Ihnen sehr gut bekannt. Er ist einer, der Linz gut erkundet, auf diversen Wegen, und viele sind auch ihm schon gefolgt. Er hat 2009 innerhalb Kulturhauptstadt ja einige neue Touren angeboten. Ich freue mich sehr, dass er heute einfach auch hier ist und uns mit seinem fachlichen Rat, mit seinen Visionen und mit seinen Themen auch hier zur Verfügung steht. Herzlich willkommen. Nebenan sitzt der Christoph Hauser, Chef der Landesgartenschau Ansfelden, war auch schon 2007 Chef der Landesgartenschau. Wir haben seine Promotion jetzt 2010 auch noch gemacht zum Gartenschau-Thema, auf das wir auch vielleicht noch eingehen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns auch die Vision einer Landesgartenschau 2020 vielleicht erklären können. Neben mir sitzt der Christoph Wiesmeier. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam eine zweite Veranstaltung machen. Wir haben die erste im Winterhafen passiert, und zwar auf diesen verwilderten Tennisplätzen, die viele wahrscheinlich kennen. Das war die erste Station dieser sechsteiligen Reihe an Vorträgen, an Exkursionen. Der Christoph Wiesmeier hat Architektur studiert in Graz und hat sich dann mit der Diplomarbeit gemeinsam mit dem Werner Gilli dem Linzer Osten gewidmet und hat damit auch die Initiative Schwemmland, das ist heute einigen auch in den Nachrichten ein paar Mal untergekommen, weil das zwei verschiedene Angaben in den Zeitungen waren, wann der Veranstaltungsbeginn ist, gegründet. Schwemmland widmet sich wirklich seiner Heimat, widmet sich diesem Gebiet dieses Linzer Ostens und versucht dort weiße Flecken, blinde Flecken, entdeckenswerte Flecken einfach zu thematisieren und sie an die Oberfläche zu bringen. Und er hat eben diese Serie kuratiert, und wir freuen uns einfach, dass wir im Kepler Salon ihn einfach unterstützen konnten, dass wir dann gegeben diesen Rahmen weiter. Das andere ist wirklich alles von ihm gemacht, und da möchte ich einfach wirklich einen besonderen Dank loswerden. Als was Sie oben sehen werden an den Aufbauten, an den 140 Paletten, die extra hierher geschafft wurden, extra auch, dass die Sicherheit für sie stimmt, damit wir das alles anschauen können, das ist alles in den beiden Werk und Schwemmland, die auch ein Stipendium von der Stadt Linz für das haben und einfach wirklich das auch finanziell beitragen können. Das könnten wir als Salon nicht leisten. Und da möchte ich einfach mal einen riesen Danke loswerden. Diese Exkursion ist auch nicht möglich noch mit weiteren Unterstützungen. Es hat auch noch die Firma Becho und das Architekturforum als Kooperationspartner ist auch noch dabei. Es ist auch die Firma Husqvarna Austria dabei. Also es braucht einfach viele Leute, die hier mit aufbauen, hier arbeiten. Jetzt ist, glaube ich, schon 4 oder 5 Tage hier auf dem Dach verbracht und einfach diesen Steg, den Sie nachher sehen werden, einfach errichtet. Das war notwendig, weil das Dach natürlich nicht so begehbar ist, vor allem nicht für so eine Menge an Personen, sondern es ist einfach normal halt zu Arbeitszwecken erkundbar, wo man einzelne Stationen sieht. Und es hat vor allem ein ausführliches Blitzschutzsystem, das wir auch schützen mussten, damit wir uns einfach dort oben dann bewegen können. Und natürlich auch Ihre Sicherheit ist da ein Thema. Wir werden oben dann uns in Gruppen aufteilen und da stehen die einzelnen Personen dann direkt vor Ort nochmal für Fragen zur Verfügung. Jetzt machen wir mal einfach den Input und ich würde Fritz Schwarz gerne ersuchen, uns kurz deinen Input zu geben, dann in Christoph Hauser und dann in Christoph Wiesmeier. Bitte schön.
Ja, ich sehe am besten auf, dass ich mich da lenkt. Ja, am liebsten würde ich ja mit Ihnen jetzt rausgehen in die Natur, das ist mir jetzt, ist mir als Biologe immer am liebsten, die Natur sozusagen vor Ort zu präsentieren oder die vor Ort einzuführen. Geht halt nicht immer, aber ich versuche ein bisschen was Allgemeines zum Thema hier beizutragen. Ich selbst bin seit fast 30 Jahren bei der Stadt Linz tätig als Stadtökologe in der naturkundlichen Station. Also dieser Begriff ist, die naturkundliche Station beschäftigt sich schon seit über 50 Jahren. Oder fast 60 Jahren eigentlich, gibt es diese Einrichtung im Rahmen der Stadtverwaltung mit dem Thema Natur, Naturschutz, Stadtökologie. Da sind wir relativ einzigartig in Österreich und auch im internationalen Vergleich. Also es gibt nicht viele Städte, die sich leisten, eine Einrichtung der Stadtverwaltung, die sich explizit mit dem Thema Natur in der Stadt beschäftigt. Was macht die Naturkundige Station? Wir versuchen oder haben versucht in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, intensiv die Stadt zu erforschen, was an Lebensräumen, an Biotopen, an Tieren, an Pflanzenarten im Stadtgebiet vorhanden ist. In einem ziemlich umfassenden und weitreichenden Forschungsprogramm, stadtökologische Forschung, da gibt es jede Menge Daten. Biotopkartierung ist eine meiner ersten Aufgaben. Flächendeckende Biotopkartierung für Stadtgebiet umzusetzen, dann faunistische Erhebungen, vogelkundliche Daten haben wir, Brutvogelkartierung, Amphibien, Reptilien, Fische, Kleinsäuger, sage ich jetzt einmal, also Fledermäuse, Schmetterlinge, Käfer, Muscheln und Schnecken, also wir haben eine irrsinnige Bandbreite von Daten. Kann man sich fragen, wozu erhebt man das Ganze? Der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch die Umsetzung dieser Erkenntnisse in die Planungs- und Naturschutzpraxis. Das heißt, wir lassen die Daten einfließen dann in verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Flächenwidmungsplanung oder auch für Umweltverträglichkeitsprüfungen, also Großindustrie zum Beispiel, die Föste, die immer wieder stark interessiert daran, das Datenmaterial zu bekommen, zu verwenden für Umweltverträglichkeitserklärungen, also UVEs. Die auch im Vorfeld nötig sind und diese Daten nicht aufwendig erheben zu müssen, sondern darauf zurückgreifen zu können. Das schätzt zum Beispiel auch die Industrie- oder Gewerbegebiete, die solche größere Verfahren umsetzen. Wir machen wahnsinnig viel jetzt in Sachen Naturschutz in der Stadt. Also wir haben umfangreiches Wohnungshilfsprogramm, so jetzt nochmal für Vogelarten, für gebäudebrütende Vogelarten umgesetzt, also 2000 verschiedene oder 2000 Nisthilfen für Mauersegler oder für Turmfalken oder für jetzt vor kurzem spektakuläre Aktion bei einem Turm im Fernheitswerk in Urfa drüben in Dornach, Brutkasten für einen Wanderfalken haben wir dort mit einem Spezialkran hinaufgehievt. Wanderfalken ist ein relativ großes Viech. Und der kommt da immer wieder vor da drüben, also wird immer wieder beobachtet. Allerdings hat er keine Brutplatz und jetzt versuchen wir ihn anzusiedeln, der natürlich eine Sensation hat. Der das annimmt.
Bitte?
Hinschreiben, ja. Teil hier, Brutplatz hier, Wohnung hier. Ja, wir machen sehr erfolgreich und sehr intensiv und in den letzten Jahren umfassende Managementmaßnahmen in den Raum Donau auch. Das ist einer der Schwerpunktprojekte, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben oder weiterhin umsetzen. Also das große zusammenhängende Auwaldgebiet der Raum Donau, also 400 Hektar oder 460 Hektar, glaube ich, sind es insgesamt. Also über 4 Quadratkilometer zusammenhängendes Augebiet, was wir auch wiederum vor den Toren der Großindustrie haben. Das ist auch eine Besonderheit, die Stadt Linz hat. Ein großes Europaschutzgebiet im Stadtgebiet zu haben. Und das ist wirklich, man alle das nicht kennen, so geht es bevor jetzt einmal alle, schaut sich das einmal an, das ist ganz toll, weil da wirklich immer noch Sachen vorkommen, die man einfach nicht vermuten würde. Selbst wir als Fachleute sind immer wieder erstaunt, welche Besonderheiten oder welche Neuentdeckungen da immer wieder auch gemacht werden. Durch spezifische Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Jahren umsetzen, zum Beispiel, dass man Wiesen wieder pflegen also, oder Verbuschungen wieder entfernen, also so Aufwüchse, die jetzt von der Natur sozusagen gemacht wird, sind ehemalige genutzte Wiesenflächen wieder pflegen oder wieder in Pflege nehmen, sind wieder Sachen gekommen, die seit 40 Jahren verschollen waren. Also Orchideenort zum Beispiel ist wieder entdeckt worden, also die Pyramidenorchid 40 Jahre in der alten Florenlisten erscheint, die ist jetzt glaube ich nicht mehr gefunden und jetzt gibt es wieder. Also das sind schon ganz tolle Sachen, dass jetzt die positive Message, die damit auch verbunden ist, es ist nicht Spaß, es gibt immer noch, es gibt das Potenzial, und das würde mich vielleicht jetzt in diese Richtung stellen, dass man Naturschutz in der Stadt natürlich nicht klassisch machen kann, mit den herkömmlichen Mitteln, sondern sehr flexibel, sehr unter dem Titel oder unter dem Schlagwort Planung der Nichtplanung, also mit Christoph haben wir das ja schön diskutiert, also dass man da nicht planerisch herangehen kann und ein Naturschutzgebiet ausweisen kann, wenn man nicht auch macht, das natürlich, aber im Industriegebiet geht das nicht. Ja. Sind das Sachen, sind da Flächen vorhanden, die man, das macht eben die Stadtökologie so spannend, die man in der freien Landschaft nicht findet. Zum Beispiel verschiedene Nutzungsformen und verschiedene Nutzungsintensitäten auf kleinem Raum, spezielle Bodenverhältnisse, die man nur in der Stadt findet, zum Beispiel Schlacke oder Schotter ohne Humus, extrem trocken, extrem nährstoffarm, und genau dort siedeln sich Spezialisten an, bei den Pflanzen und bei den Tieren, die man in der freien Landschaft nicht findet. Also draußen in der heilen Welt oder heilen Natur findet man diese Spezialbiotope kaum, bis überhaupt nicht. Die findet man sehr oft und sehr häufig in einer größeren Ausprägung oder in größeren Flächenanteilen, speziell in der Stadt. Und das macht es einfach spannend. Gerade im Industriegebiet unten, ich mache immer wieder Wanderungen, auch hier rund um Segelflugplatzgelände zum Beispiel. Und da entdeckt man wirklich Sachen, also das ist fantastisch, das ist sagenhaft, das ist echt spannend. Natur im Industriegebiet, fragt man immer wieder, also was soll das, aber es ist wirklich ganz, ganz spannend, was da vorkommt. Einen dritten Schwerpunkt möchte ich noch erwähnen, die Station Optik da ist Öffentlichkeitsarbeit. Wir geben auch eine Zeitschrift heraus, ich habe hier ein Heft aufgelegt, UQL. Genau, das vierteljährlich herauskommt, ist das die letzte Nummer mitgebracht, das ist 2011, das geht ja aus. Und da sind in jeder Nummer noch Artikel drinnen, allgemeiner Natur oder auch speziell Natur in Linz, zum Beispiel, es gibt immer wieder Wanderungen, die ich beschreibe oder die wir beschreiben, da ist zum Beispiel Naturwanderung auf die Gist beschrieben, also Naturwanderung zum Höhepunkt im Linzer Raum, Wanderung auf die Gist. Das ist da beschrieben. Und das machen wir auch vierteljährlich, also kommt diese Zeitschrift aus, dass wir versuchen, unser Wissen auch hinauszutragen und damit auch Bevölkerung, Menschen auch mit Natur, also mit Natur zu begeistern, auch die Wanderungen, die wir anbieten, die im Rahmen von Naturschauspiel zum Beispiel heuer stattfinden. Naturschauspiel ist eine landesweite Aktion, die oberösterreichweit geht und in Linz gibt einige Termine, also einen Termin gibt es noch am 1. Oktober ins Industriegebiet, da mache ich noch eine Tour mit gemeinsamen Künstlern und einem Zeitgeschichtler von der Kepler-Uni mache ich eine Industriegebietstour. Also das ist, da kann man nur mal hinausgehen und so dieses Thema sozusagen noch einmal, also nicht theoretisch, sondern praktisch zu können. Ja. Industriedächer, genau. Das Thema Industriedächer ist ein Spezialbiotop, wenn man so sagen will. Also ein Spezialbiotop in dem Sinn, dass es diese also Größenordnung, Dachbegrünungen, eigentlich auch wiederum nur in Städten gibt, in einer größeren Ausprägung. Wir haben in Linz 480.000 Quadratmeter begrünte Dächer mittlerweile. Also das gehört Linz auch zu den Städten, die am meisten begrünte Dächer haben. Warum? wenn Dächer ab einer Fläche, also Flachdächer ab einer Größe von 500 Quadratmeter begrünt werden müssen. Also gibt es eine Vorschreibung bei den Bauvorschreibungen, also bei den Bauverhandlungen. Aber die werden gefördert von der Stadt Linz. Also mit 30% der Investitionskosten, also der Kosten, die das Dachaufbau betreffen, werden diese Dächer gefördert und 48 Hektar Gründächer, also das ist schon relativ groß. Was bedeuten oder was haben ökologisch betrachtet Gründächer für einen Sinn? Einerseits wirken sie entlastend für die Wasserversorgung bzw. Für das Wasserregime in der Stadt, weil Gründächer sehr viel Wasser zurückhalten, also die Kanäle werden entlastet vom Niederschlagswasser. Durch die Verdunstung, die Gründächer auch mit sich bringen, also Pflanzen, die ständig verdunsten, dadurch kommt es auch zu einem Luftreinigungseffekt, weil dadurch Luft zirkuliert, also es kommt zu einer Luftbewegung und dieses Zirkulieren, also dieser Luftzug, der da in Bewegung kommt, der führt dazu, dass Luftschadstoffe, Feinstäube aus der Luft herausgekämmt werden, also da haben auch Gründächer eine große Wirkung, auch was die Energieeinsparung betrifft, also mit einem begrünten Dach kann man sehr, sehr viel Energie sparen, weil das wie eine Isolationsschicht wirkt, also am Dach, also da geht ja oft sehr viel Energie verloren, ja. Und wenn ein Dach gut begrünt ist und ausreichend begrünt ist, kann ein Betrieb oder ein Gebäude sehr viel an Energie sparen. Und letztlich ist die Gründächer auch ein Lebensraum. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, das ist ein deutscher Biologe, da kommt ein Mann, das ist in einem älteren Ökoet publiziert, im Heft 3, 1996, der hat sich drei Gründächer angeschaut in Linz und hat faunistische Erhebungen gemacht und hat auf diesen drei Dächern über 1100 Tiere oder Individuen gefunden. 1100 verschiedene Tiere, davon 18 verschiedene Wildbienenarten, jede Menge Käfer, Schmetterlinge, Regenwürmer eher nicht so, weil die nicht so gern aufgegrillen. Aber sogar schlechtigerweise, weil die werden dann auch zum Zügen eingetragen. Spinnen, also wirklich viele verschiedene Tierarten, darunter auch ein paar relativ seltene, also die nicht sehr alltäglich sind, gerade bei den Wildbienen. Es ist ein eigenes Biotop, ein eigener Lebensraum und es kommt jetzt darauf an, wie das Ganze aufgeführt ist. Am wertvollsten ökologisch betrachtet sind die extensiven Begrünungen, die jetzt der freien oder der Natur überlassen werden und dort wenig genutzt werden. Die intensiv begrünten werden meistens auch genutzt, aber diese extensiv begrünten Dächer, die sind ja dann über Jahrzehnte oft in Ruhe gelassen. Also da kann sich ja die Natur ziemlich ausbreiten und sich entfalten und das sind wirkliche Lebensräume, die sich da auf den Dächern oben entwickelt, die man eigentlich auch nicht vermuten würde, wenn man ja meistens nicht hinaufsieht und an der Straße sich bewegt. Aber wenn man da nachher hinaufgeht, dann sieht man schon, welches Potenzial da vorhanden ist und was da eigentlich alles an versteckten Naturschönheiten auch schlummert, die es zu entdecken gibt.
Das ist mein Stichwort. Genau. Danke für die erste Einführung. Gerne. Ich würde gerne eben gleich auf Hauser ausbitten. Sie haben jetzt seit 50 Hektar Fläche fast. Die Landesgartenschau Ansfeldner hat ja 20 Hektar in Betrieb umgesetzt. Ich habe irgendwie mit 50.000 Kubikmeter Erdbewegungen, 110.000 Stück Zwiebelpflanzen und 360 Bäume. Ich habe mir das von dem her angeschaut, weil ich einfach auf dem Dach oben gestanden bin und mir gedacht habe, welche Mengen oder was müssten wir bewegen, um Stege zu bauen, um vielleicht völlig anders zu arbeiten. Wir haben das auf Hauser speziell von dem her eingeladen, weil die Promotion zum Thema Gartenschau und Gartenschauen als Phänomen eben gemacht hat, wo es einfach Gartenschauen in den Städten eigentlich schwerpunktmäßig stattgefunden haben von 1945 bis 1980 und erst dann in diese Landesgartenschauen gegangen sind. Und ich würde Sie einfach bitten um Ihren Beitrag.
Ja, ich erzähle ein paar Sachen, sozusagen ein bisschen zum allgemeinen Garten in der Stadt und dann ein bisschen über den Felder und ein bisschen die Vision in diesem Dreischritt. Das Grünziel in der Stadt war so ein provokanter Ansatz. Ja, das stimmt natürlich. Gartenschauen sind zutiefst eine städtische Angelegenheit, um Grün in die Stadt zu bringen, um mit einer Großveranstaltung eben auch nachhaltige Grünflächen zu schaffen. Daraus sind sie entstanden. Da ja Oberösterreich nicht so viele Großstädte hat, sind wir noch auch in kleinere Städte gegangen und die Gartenschau aus Feldenzeit, die erste, die jetzt im Großraum Linz ist. Also insofern zieht auch die Gartenschau in die größeren Städte. Und das passt insofern auch ganz gut, weil der Freiraum, der private Freiraum, sicher in den letzten Jahren einen größeren Stellenwert bekommen hat. Also nicht nur, dass die Einfamilienhäuser intensivere Gartengestaltungen haben, was natürlich auch das Interesse an Gartenschauen ein bisschen bindet, sondern auch der städtische Freiraum, das heißt Balkon, Dachbegrünung, Dachgärten, ein Thema Dachgartengestaltung, wo ein Randgebiet noch vor ein paar Jahren, inzwischen gibt es da wirklich schon viele, die sich damit beschäftigen. Also nicht nur der öffentliche Grünraum, sondern auch der private Grünraum kommt in die Stadt immer mehr. Auch finanziell mehr. Es wird einfach viel mehr investiert in diesen Bereich. Und dann gibt es einen Bereich, grüne Stadt, wo man vielleicht am allerwenigsten geglaubt hat und das vielleicht sogar total wichtig wird. Das ist Stichwort City Farming. Die Produktionsfunktion, die Landwirtschaft hat sich immer mehr zurückgezogen in die Fläche und plötzlich, wo man schon kaum mehr Landwirte hat, wird das Thema Produktion im eigenen Garten wieder wichtiger, auf der kleinen Balkonkistel. Heute ist Tag der Tomate, der Paradeiser. Also solche Tage werden auch inzwischen wieder publiziert und weil ein großer Teil der Bevölkerung damit eben auch was anfangen kann. Und ein Aspekt, der vielleicht auch im städtischen Bereich ganz neu ist, ist, falls Sie schon gehört haben, der Rindergardening, sozusagen das Aneignen von nicht einem selber gehörenden Grundstück, das mehrere Aspekte eigentlich vereint. Das eine eben das ein bisschen anarchische, das andere aber trotzdem dieser Wunsch oder dieses ästhetische Defizit, so interpretiere ich das ein bisschen, dass ein Gestaltungswille da ist. Und das dritte natürlich, das tut man nur dann, wenn man sozial in der städtischen Kommune sozusagen, wenn es nicht ganz egal ist, weil dann mache ich gar nichts, eine neue Art von Bürgersinn vielleicht. Ja, das sind so vier Ansätze, was vielleicht in der Stadt jetzt ist. Kurz Resümee, Landesgartenschau ans Felden, sofern man und zu so baldem Zeitpunkt schon Resümee ziehen kann oder soll. Nummer 1, eben Garten ist, durch den Guerillagarten ein bisschen anknüpfen, nicht nur ein zusätzlicher Raum, ein Außenraum, den man halt auch gestaltet, sondern es ist eigentlich ganz ein wesentliches Lebensgefühl. Das heißt, es hat eine Wertigkeit, das zeigt sich bei Gartenmöbel zum Beispiel, welches Angebot und es hier gibt, das zeigt sich bei den Gartenzeitschriften, das sind wirklich Lifestyle-Zeitschriften geworden. Und dadurch sind sie eben auch verbunden mit sehr vielen Themen, wie bei uns eben Musik und Garten zum Beispiel ergänzt sich sehr, sehr gut. Und es ist ein junges Thema. Also es ist, Gartenschau haben wir mal irgendwo einen Ruf gehabt, Pensionistenveranstaltung zu sein, das ist in Oberösterreich in keinster Weise. Wir haben sehr viel junges Publikum, Familien mit Kindern. Vielleicht haben wir sogar zu wenig Pensionisten. Das war ich schon diskutiert. Das hängt aber mit dem zusammen. Ja, das zweite vielleicht Resümee, Praxisbezug, dass man selber was machen kann. Der individuelle Garten ist ganz wichtig. Wir haben das auch in den Mittelpunkt gestellt, weil wir Schulstandort sind, wo das praktische Tun wichtig ist. Das dritte, die Gartenschau-Ästhetik, wollte ich vielleicht noch sagen, es gibt einfach die Nachfrage nach den großen Blumenbeeten genauso, das aber kein Widerspruch ist mit der Naturästhetik. Das sage ich jetzt einmal so provokant als These. Und auch nicht mit der Industrieästhetik, die wir ja auch an dem Standort Ansfelden haben, Papierfabrik Nettingsdorf, die meisten kennen ja das, war eine lange Diskussion, verträgt sich das jetzt das Tulpenbeet mit der Industriekulisse? Von den Besuchern her auf jeden Fall. Und auch dieser Dreiklang für diejenigen, die vielleicht uns schon besucht haben, sozusagen Eintritt in die Gartenschau, intensive Wechselflorbeete, dann die renaturierte Krems, die was wieder sozusagen die Naturästhetik repräsentiert und dahinter die Industrielandschaft. Das geht zusammen. Das ist auch schon ein bisschen so ein kleiner Hinweis für die Vision in Zukunft. Ja, und das vierte, Resümee, mit über 180.000 Besuchern sind wir auch wirtschaftlich oder sozioökonomisch sehr gut unterwegs. Ja, nur drei Aspekte noch, wie könnte eine Vision ausschauen oder wie geht das zusammen mit einer Dachlandschaft, die wir hier vorfinden. Einerseits ist natürlich ein Grundziel von Gartenschau, ökologische, naturverbundene Themen in den Mittelpunkt zu setzen und zu popularisieren. Wir haben so als den Ritz noch das Thema Obstvielfalt, 250 Obstsorten, alt aussterbende regionale Sorten, dass der Wert wieder bewusst wird. Ein Thema kann natürlich auch hier sein, die Artenvielfalt, ich weiß, hat es schon gesagt, dass gerade solche Standorte sehr artenreich sind oder auch Lebensräume haben, die so bedroht sind. Ist aber auch ganz anderes Thema, Klimawandel ist auch ein Thema, wie reagieren wir, dass unsere Städte lebenswert bleiben. Das ist das eine. Das zweite, Gartenschauen haben ganz wesentliche Kern, ist auch Verbesserung der städtebaulichen Struktur. Wir haben in Ansfelden Bundesstraßenverlegungen zum Beispiel gemacht, um Lebensraum zu schaffen. In so einer Landschaft könnte das einfach die Verbesserung der Zugänglichkeit von Flächen sein. Ob öffentlich, halb privat, ist ein ganz anderes Thema, aber dass man wirklich die Oberfläche der Stadt wieder zugänglich macht. Und das dritte, nur mal so als kleine Vision, in welche Richtung das es gehen könnte, wären natürlich die klassische stadtökologische Verbesserung. Was wir zum Beispiel mit der Grenzrenaturierung in Ansfelden gemacht haben, das könnte hier wirklich eine artenreiche Dachlandschaft sein, die sich entweder selber entwickelt in gewisser Weise oder ein bisschen nachhelfen, um bei den Zahlen zu bleiben, kann man natürlich im Rahmen einer Gartenschau auch. Letztendlich um mehr Biomasse, mehr Lebensraum zu schaffen. Also insofern ist das vielleicht auf den ersten Blick so ganz überhaupt nicht zusammenpasst, Gartenschau und Dachlandschaft, vielleicht gar nicht so weit auseinander.
Vielen Dank. Das heißt, es wäre möglich, 2020 Landesgartenschau auf den Dächern in Linz. Herr Gruber? ich würde dir jetzt darum bitten, wir haben jetzt erklärt, also ihr habt mir das Stichwort aufgeschrieben, keine Schneckenplage auf den Dächern. Fritz Schwarz hat gesagt, Schnecken sind doch gefunden worden.
Kommt darauf an, ob eben schon eine extensive Begrünung vorherrscht oder ob man auf einem Nullstandort beginnt und somit ein bisschen auf generell auf einer anderen Ebene losstarten könnte, zum Beispiel.
Okay. Deine Utopien,
bitte. Als Architekt ist mir ein bisschen beatslastig. Das würde dann ein letzter Hügel hochfahren, dauert ein bisschen. Ich versuche nur ein bisschen an den Visionen anzuknüpfen, es wird ein bisschen auch, oder relativ stark auch anknüpfen. Christoph Hauser. Also, mir wundert, dass Linz noch nicht so den Sprung geschafft hat, im Verhältnis zu anderen europäischen oder amerikanischen Hauptstädten, sich stärker mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen. Es liegt meiner Meinung nach unglaublich viel Potenzial im Linzer Osten, in unserem Forschungsgebiet sozusagen. Wir haben halt unser Buch wieder mit, Schwemmland. Wenn jemand Interesse hat, unser Buch zu kaufen, ist es halt möglich. Bitte nachher. Das ist ein Ansichtsexemplar auch hier, zum Anschauen. Gut. Also es gibt ein bisschen einen Überblick über die lokale Situation bzw.
Was ist bei dir der Linzer Osten? Wie ist der definiert? Welches Gebiet ist das?
Es gibt im Prinzip in Europa ähnliche Stadtkonfigurationen, wie es in Linz auch ist, also Städte, die an Flüssen gebaut worden sind. Ja. Und meistens im Osten der Stadt hat sich die Industrie mit der Zeit eingeschrieben, und da komme ich jetzt mit einem Bild, um das mal vielleicht zu verdeutlichen. Hier ist der Ausschnitt. Auch nur der mittlere Ausschnitt von Mr. Osten, das sind vier Industrieteile. Und Google Earth, Entschuldigung. Ups. Google Earth macht es ja möglich, dass man da relativ leicht von oben auf die Stadt schauen kann. Also wie gesagt, die Industrieteile, hier das Dreierbecken, das hier verlandet werden soll in nächster Zeit. Hier die ehemalige Quelle, wo wir jetzt sind, also in dem Gebäude sind wir jetzt. Hier ist der Turm. Genau, diese zwei Körper sind, glaube ich, in den 90er Jahren gebaut worden von Wolfgang Lassi. Stimmt's? Ja, super. Ja. Und das ist eigentlich das älteste Quartier Ende der 60er Jahre, glaube ich, gebaut.
Ja.
Und das wurde das frühere Kaufhaus der Quelle, später Woolworths und jetzt Neumann. Das steht jetzt zum Großteil auch noch leer. Vorhin ist nur ein Gastro oben. Und man sieht hier im Prinzip, der linke Osten beginnt von meiner Betrachtung aus auf der Industrieteile, sozusagen vom Rand der Stadt Richtung Donau, also die Donau fließt da draußen vorbei. Und in diesem Gebiet hat sich im Prinzip die Industrie eingeschrieben, auf den Zeitpunkt der Föstwerke im Süden, südöstlichen Bereich, hat sich dieses Gewerbegebiet nach Norden hin entwickelt. Und so wie wir es da sehen, sind das Gebäude der 60er Jahre, also Quelle war einer der ersten, die sich hier angesiedelt haben. Früher war das alles Aulandschaft und landwirtschaftliche Nutzung. Bis in die 40er, 50er, 60er Jahre. Und eben hier eingezeichnet mein Zuhause, wo meine Familie lebt und aufgewachsen ist, das letzte Relikt eines noch aktiven, landwirtschaftlich genutzten Restraumes. Also unsere spezielle Forschung, der lag auch in diesen Resträumen, die sich da zufällig ergeben haben und auch unterschiedliche Typen gibt von Resträumen. Ja. Wir sehen auch Resträume als Dachflächen. Also Dachflächen sind für unser eigener Restraum. Ein weißer Fleck sozusagen in der Industrielandschaft, der teilweise, aber eigentlich kaum genutzt ist. Also außer eben diese grüne, extensive Begrünung, die man hier teilweise sieht, das hier sind die Braunstellen. Also hier der AGM, das AGM-Dach ist mein nächstes Bild, das zeige ich Ihnen nachher, das ist sehr schön bewachsen mittlerweile. Und diese Flachdächer beziehen sich ja auf eine stadtplanerische Maßnahme. Ab den spätestens 80er Jahren hat man ja in der Flächenwidmungsplanung bei den Neubauten vorgeschrieben, in dem Gebiet Flachdächer zu bauen. Vorher war es einfach nur der wirtschaftliche Aspekt, Flachdächer zu bauen, weil es am günstigsten sind. Und wir haben hier 60er Jahre. Das ist wirklich alles Flachdach und teilweise kaum genutzt. Da gehen wir eben nachher rauf. Hier Platz und da ein Riesenflachdach, Riesenflachdächer. Hier das ehemalige Leischko-Gebäude, Fritz Kofitzer, 73. Alles ungenutzte Dachflächen. Und wenn man die alle zusammen subsumiert, kommt man hier auf Hektar große Flächen, wie es eben eine Gartenschau vielleicht auch vertragen könnte. Und das Spannende wäre diese Unterschiedlichkeiten. Also jedes Dach hat eine eigene Prägung, die vielleicht in Zukunft auch auszuformulieren. Wir reden hier von einer Vision, aber warum nicht von Visionen reden, die vielleicht in Zukunft mal irgendwie möglich werden. Das ist jetzt eben dieses AGM-Dach, also wir waren 2009 das erste Mal oben und ich habe echt geschaut. Weil man erstarrt vor dieser Schönheit. Es ist zwar künstlich errichtet, aber es ist so wild. Es kommt da keiner auf und fährt mit dem Rasenmäher drüber oder sonst irgendwas. Sondern es ist so ein wilder Lebensraum in der Stadt und der verzaubert einen. Ja. Man hat da irgendwie eine Hemmung, da weiter reinzugehen. Weil man bewusst zerstört sein Lebensraum. Es ist so wie früher dieser Tourismus auf die Alpen, ne? Alle fahren auf, das ist schön. Ne? Und dann ist die Problematik mit Tourismus, wo die alle das alles zertrampelt haben, steht mir im Hinterkopf. Aber es ist auch so ein Gefühl. Die Frage ist halt, wie geht man so völlig in Zukunft um? Links hat er dafür gemacht, ja, und es liegt eben dieser Wert auf den Dächern. Und warum sollen nicht Leute das mitbekommen oder auch die Schönheit miterfahren. Also das ist ja, was soll ich sagen, könnte eine Marke sein für Linz, Das sagt eben eine Begrünung auf den Industriedächern, eine Gartenschau auf den Industriedächern, wo gibt es das, ja? Hätte ein Alleinstellungsmerkmal, so wie es der Martin Heller schon mal betont hat, 1909, wo Industriekultur und Natur so eine Symbiose schaffen könnte. Man sollte sie nicht separat denken. Also diese Segregation in der Stadt aufzuheben und so einen Gemeinschaftsraum mit dem Grün wäre ein spannender Ansatz. Wie gesagt, internationales Phänomen, New York, Paris, etc., Berlin, alles weicht auf die Dächer, in der Stadt ist alles versiegelt und kaum mehr ist Raum aneigenbar. Und zusätzlich, wie man es hört täglich in den Nachrichten, dieses Wirtschaftsproblem ist nicht vom Tisch, sondern verschärft sich immer mehr und jeder überlegt, wie kann er eben in Zukunft investieren und in was investiert man. Ich glaube, in einen Grünraum zu investieren, wo man auch Pflanzen anbauen kann, die nutzbar sind, die auf die Stadt ernähren kann, sollte man sich echt überlegen. Da geht es nicht nur um einen Garten, der einfach schön ausschaut, sondern ich glaube, das geht einfach um mehr. Und es gibt viele Projekte, zum Beispiel in Paris, Ecobox. Man sieht hier sehr schön diese Verbindungen, die in der Stadt hergestellt werden. Also es gibt eben die Vögel, die hier am Platz finden. Es gibt unterschiedliche Mikrokosmen, die man in so einer Struktur vereinen könnte. Hier eben Ecobox, dieser Palettengarten, der ist nicht am Dorf, sondern nur an Plätzen in der Stadt. Aber es verbindet und es bietet in der Stadt eine Vielheit, eine Vielfalt, die eigentlich schon verloren gegangen ist. Und sie verbinden das mit einer Küche, wo aus diesem Garten dann gekocht wird und alle in der Stadt sind eingeladen, hier mitzuessen oder mit.
Wer ist das Projekt?
Das war in Paris, in La Chapelle, im Norden von Paris, wurde ein Bereich, der versiegelt war, begrünt durch diese Maßnahme. Das war ein temporäres Projekt. Ja. Hier ist es realisiert worden, man kennt die Situation, also so schaut es in echt aus und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Sagt man sehr, weil es relativ einfach erstellt worden ist, mit einfachen Mitteln und eine große Wirkung hat. Und da hinten sieht man eben diesen Tisch, wo die Leute dann sitzen und das Gegessene oder das Essen verzehren, ja, und genießen. Das ist ein Gemeinschaftsaspekt. Also Grün ist nicht nur zum Anschauen, aber gleichzeitig auch ein sozialer Aspekt, der in dem Sinne wohnt. Ja, das ist, wenn uns das ein bisschen bewusst wird, das ist natürlich ein hartes Bild, klar. Aber wenn man schaut, es gibt einfach Probleme in unserer Lebensmittelkette. EHEC bis Rinderseuche etc. Kommen immer wieder Probleme, das ist einfach unser Problem der Landwirtschaft, die einfach zu groß und zu breit angelegt worden ist und die wirklich gesunden Lebensmittel immer knapper werden, die auch lokal produziert werden. Und hier sieht man eben zum Beispiel diesen CO2-Rucksack, der jetzt zum Beispiel im Frühstück auftaucht, weil die Produkte von irgendwo hergeschleppt werden, ja, und auch im Stau in der Stadt produzieren, weil die immer hergeführt werden, ja, vielleicht. Ich würde es nur als Denkanstoß zeigen, und da gibt es immer Projekte, der Künstler hat sich damit auseinandergesetzt, eben, wenn man lokal produziert, hat man auch diese Belastung von den CO2 nicht. Und wenn ich am Dach auch noch das Dach begrüne, nimmt das Grün auch das CO2, das in der Stadt produziert wird, auf, wie wir schon gehört haben, ne. Das heißt, man kann wirklich Klimawandel etc. voll drauf reagieren, eben mit Produkten, die man da hier produzieren kann. Dieser Bild, dieser Münchner, der auf einem Dach in München Schnecken züchtet, wenn man die Schnecken schon gehabt hat, und der kann hier speziell auf seinem Gebiet rein eine Delikatesse produzieren, einmalig, für die er wirklich einen guten Preis erzielen kann. Ja. Nur ist er dieser Freak, aber der verdient sein Geld vorher, ja, okay? Und das ist möglich. Oder die Verbundenheit, ja, man möchte wirklich auch mal im Grünen sitzen, ja, man möchte wirklich auch mal im Grünen zumindest was genießen, ja, denkbar. Ich habe mich jetzt ein bisschen spezialisiert mit meinem Bruder, das ist jetzt Berufsdonner Fischer, zu schauen, wie kann man zum Beispiel einen Kreislauf zwischen Fisch und Pflanze herstellen, und Aquaponics ist da sehr hip, kommt aus, ja, gibt es schon länger und ist in Australien, ist wieder aufgebrochen, Fächer als Aquaponik im Hintergarten selbst zu versorgen. Wir haben zu Hause jetzt mal das Test am Laufen, es funktioniert, das heißt, der Flussbarsch frisst gerade den Wurm, den mein Bruder da jetzt reinschmeißt, der Dünger, sind diese Nährstoffe von den Fischen, also das, was sie ausscheiden, nährt dann oben die Pflanze, also dieses Ammonium wird zu Nitrat, Nitrit umgewandelt durch Bakterien und gerät dann direkt in die Pflanze, Tomaten, Mangold etc., alles möglich, Salate aller Art. Das geht ja bei uns zurzeit sehr gut.
In welchem Umfang habt ihr das schon?
Wir haben das jetzt nur in einem kleinen Start und wir wollen das gerne ausbauen in Zukunft, weil das in der Stadt schon eine spannende Versorgungsquelle sein kann und es gibt unterschiedliche Maßstäbe. So ein Maßstab wäre jetzt einmal ein Lehrbeispiel, ein künstlich errichteter natürlicher Kreislauf herzustellen, einerseits als Schulprojekt, wo Kinder verstehen lernen, wie die Natur funktioniert, wie Nährstoffe wichtig sind in unserem Kreislauf und eben dieser Kreislauf kommt ohne künstlichen Dünger aus. Ja. Und ich kann auch das Wasser halten und ich muss nicht immer wieder neues Wasser einbringen. Das heißt, es wird wirklich über die Pflanze gefiltert. Hier nur so eine Grafik, also gerade in Amerika viel mehr fühlt von den Sachen. Das ist ein bisschen eine Vision, wenn man sagt, okay, man produziert auf den Dächern auf einer anderen Ebene und könnte unten zum Beispiel an Industriezeile einen Shop generieren, wo man das verkauft, was oben produziert wird, dann könnte es schon eine spannende Geschichte sein. Und ja, das ist wieder der Anfang und das Ende. Wie gesagt, wäre schön, wenn es mehrere Strukturen gibt, der nahe Versorgung in der Stadt. Mal schauen, wie weit wir kommen.
Dankeschön. Ich sage überhaupt danke für den Input. Warm, Herr René, und wir einfach ja auch da sind, um auf das Dach zu gehen, würden wir Sie jetzt gerne raufbegleiten. Die Claudia taucht dort schon auf, bitte ihr folgen. Sie haben die Experten jetzt schon kennengelernt, bitte scheuen Sie nicht, die Fragen direkt zu stellen und einfach kleinere Diskussionsgruppen zu bilden. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, um das einfach alles zu diskutieren, anzuschauen, auch zu erschmecken, dann das werden wir rausbringen. Und ich sage aber danke für die Aufmerksamkeit.